Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto? In der Ruhe liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: sei mutig.
Herzlich willkommen zum 61. Geldtipp-Podcast, sagen Stefanie das Pferdchen und
Ralf der Fuchs.
Heute geht es um das Thema nachhaltige Geldanlage, das wir bereits in der Folge 9 unseres Podcasts besprochen haben. Ralf, ich habe den Eindruck, dass seitdem die nachhaltige Geldanlage an Dynamik verloren hat. Siehst du das auch so?
Klares Ja, Stefanie. Das lässt sich ja einmal an der nachlassenden Nachfrage nach nachhaltigen Anlageprodukten ablesen, aber auch am rückläufigen Interesse der Privatanleger an diesem Anlagethema insgesamt. Das sagen mir jedenfalls zahlreiche Vermögensverwalter. Und im vergangenen Jahr sind laut Morningstar 84 Milliarden Dollar aus nachhaltigen Fonds abgeflossen. Das ist der erste Abfluss seit 2018 überhaupt. Nachhaltiges Investieren wird meiner Meinung nach aber dennoch ein zentrales Thema, vor allem für Institutionelle bleiben. Nicht nur, aber auch, weil die staatliche Regulierung sie dazu zwingt. Stefanie, was ist denn deine Erklärung, dass das Thema an Schwung verloren hat?
Das sind verschiedene Ursachen. Zum einen sind die ESG-lastigen Portfolios schlechter in der Performance als klassische Depots. Das liegt unter anderem daran, dass nachhaltige Depots in den aktuell boomenden Branchen wie Öl, Gas oder Rüstung wenig oder gar nicht investiert sind. Zum anderen treffen die gerade steigenden Zinsen vor allem besonders wachstumsorientierte grüne Unternehmen. Und zum dritten hat sich einfach die politische Landschaft verändert. Die Grünen sind in Deutschland nicht mehr Teil der Regierung und in den USA hält Donald Trump Nachhaltigkeit für einen Teil der von ihm gehassten Woken-Agenda. Ralf, welche weiteren Gründe siehst du?
Ich würde es mit einem Wort zusammenfassen oder beschreiben, das heißt Desillusionierung, gerade bei den Privaten eben. Die Abwendung vom Thema sehe ich jetzt auch insbesondere bei diesen, denn Nachhaltigkeit wurde gehypt und als Begriff auch überstrapaziert, so wie ein Song, den man zu oft im Radio hört. Viele Anbieter haben Nachhaltigkeit als Marketinginstrument genutzt. Und jetzt erkennen Anleger zunehmend, dass nicht überall echte Substanz dahinter steht. Und Greenwashing-Skandale, die haben das Vertrauen in diese Anlageform ganz klar erschüttert. Dann die Politik, sie irritiert die Öffentlichkeit, indem sie Atomkraft zum nachhaltigen Investment erklärt und selbst Rüstung plötzlich als nachhaltiges Investment ins Spiel kommt. Also wer nicht völlig auf den Kopf gefallen ist, der erkennt, bei Nachhaltigkeit in der Geldanlage geht es weniger um innere Werte als um äußere, nämlich die Lenkung von Geldströmen durch die Politik, das Generieren neuer Schulden unter einem freundlichen Etikett und nicht zuletzt knallharte Industriepolitik. Der grüne Sektor, das darf man nicht vergessen, ist mittlerweile eine der größten Geldmaschinen weltweit. Dennoch kann nachhaltige Anlage dem einzelnen Anleger ein persönliches Herzensanliegen sein. Ich spreche jetzt vom Privaten. Und viele nachhaltige Ziele, wie etwa Recycling, leuchten ja auch so ziemlich jedem ein. Aber ich meine, jeder Anleger muss seinen eigenen Weg zum Ziel mitbestimmen und finden. Stefanie, welche Rolle spielt die EU-Regulierung? Ein wichtiger Ansatz, denke ich.
Bevor ich deine Frage beantworte, erst einmal vielen Dank, dass du mir mein Herzensanliegen lässt. Und ich finde es richtig, Ökonomie und Ökologie zu verbinden. Denn wenn man die Gelder in Umwelttechnologie lenkt, wozu für mich weder Kernkraft noch Rüstung gehören, dann tut man sowohl etwas für wirtschaftlichen Erfolg, aber auch für nachhaltiges Wirtschaften. Und wie immer, da gebe ich dir auch völlig recht, muss man auf die Details schauen. Zu deiner konkreten Frage. Die EU-Regulierung spielt eine sehr große Rolle. Wie oft versteckt sie sich hinter furchtbaren Abkürzungen? ESG oder ESG, je nachdem, ob man es Deutsch oder Englisch ausspricht, ist ja mittlerweile ein ganzes Regelwerk. die Taxonomie auf der europäischen Ebene sagt, was Nachhaltigkeit oder was nachhaltig überhaupt benannt werden darf. Die Richtlinie ESDR sortiert Fonds nach ihrem Nachhaltigkeitsanspruch. MiFID zwingt die Berater, Kunden nach ihren Nachhaltigkeitswünschen zu fragen. Und die Direktive CSRD zwingt Unternehmen, Daten zu liefern. Daneben achtet die Europäische Bankenaufsicht und die Europäische Zentralbank darauf, dass die Banken die ESG-Risiken in ihre Steuerung einbauen. Damit wird ESG zu einem Verwaltungsapparat für Kapitalströme. Einige dieser Vorschriften sind mittlerweile abgemildert oder gar zurückgenommen worden. Deshalb hat der Druck etwas abgenommen, sich nachhaltig aufzustellen. Gleichzeitig ist aber diese Art der Regulierung dabei hilfreich, eine Transparenz herzustellen. Denn sonst dürfen sich zum Beispiel Fonds nachhaltig nennen, die gar nicht nachhaltig sind. Kurzfristig wird das aber zu einer Verunsicherung. Langfristig wird es den Markt bereinigen. Also es hat verschiedene Auswirkungen. Ralf, wie beurteilst du Ratingagenturen in diesem Spiel? Wie beurteilst du deren Einfluss?
Als sehr groß, Stefanie. Warum? Also sie geben vor, was die Banken in ihre nachhaltigen Depots nehmen und was nicht. Deshalb wundere ich mich auch immer wieder, dass so viele NGOs die Banken wegen Greenwashing etc. aufs Korn nehmen. Sie müssten meines Erachtens bei den Ratingagenturen genauer hinschauen. Tesla kann bei der einen Agentur ein grünes Investment sein und ein gutes Rating erhalten, weil es aus ökologischer Sicht ein nachhaltiges Produkt herstellt. Eine andere Agentur schaut aber auf die Unternehmensführung, die ja ebenfalls Teil des ESG oder ESG-Kanons ist. Und sie sieht dann wiederum bei Elon Musk rot. Und da zeigt sich meines Erachtens auch das grundlegende Problem. Nachhaltigkeit ist derart vielfältig definiert, siehe die UN-Prinzipien nachhaltigen Investierens, dass sich immer wieder Zielkonflikte in Unternehmen zeigen. Das können aber wiederum die Ratingagenturen für sich nutzen. Die meisten Banken wählen dann wieder die Agentur, die entweder am günstigsten ist oder deren eigene Agenda unterstützt. Und somit schillert der Begriff aus meiner Sicht auch in dieser Hinsicht in bunten Farben im Sinne von vieles ist möglich. Ja, Stefanie, mein Fokus lag auf den Privatanlegern. Der Markt insgesamt wird aber institutionell getrieben von Versicherungen und Pensionsfonds. Wie sieht es denn da aus?
Ja, die institutionellen Investoren müssen mit diesen Schwierigkeiten, die du gerade beschrieben hast, zum Beispiel der Ratingagenturen, ja auch umgehen. Sie müssen für sich bewerten, ist das jetzt wirklich grün oder ist das Investment eher rot? Und das ist deshalb wichtig, weil da sehr große Summen ja bewegt werden. Es werden riesige Summen hin und her geschoben und ESG als Thema ist längst Teil von Risikomanagement, Reporting, von der Architektur von Produkten, von der Aufsicht und auch von der Kapitalallokation geworden. Deshalb schwächelt ESG als Versprechen für Privatanleger oder als Verkaufsversprechen für Privatanleger, ist aber mittlerweile ein institutionelles Steuerungsinstrument. Also wir können nicht davon sprechen, dass Nachhaltigkeit ein Modethema ist, das aufkam wie eine Farbe und morgen oder heute wieder verschwindet. Das Thema wird bleiben. Es wird nur unterschiedlich stark im Moment behandelt. Es ist einfach kein Gleichklang da. Ralf, was glaubst du denn, was die Privatanleger besonders verwirrt bei diesem Thema?
Meines Erachtens, dass Nachhaltigkeit ein Label für so viele unterschiedliche Anlageansätze ist. Auswahl nach Ausschlusskriterium, das war ja quasi auch der Beginn. Etwa kein Tabak im Portfolio, kein Alkohol. Dann kam Best in Class. Das heißt, wer hat eine wenig nachhaltige Unternehmung, befindet sich aber auf einem Tugendpfad, der in eine nachhaltige Richtung weist. Wer versucht also, wie umschreibe ich das jetzt? Also aus Exkrementen Gold zu machen. Ja? Und dann kam das Thema Integration. Also ein Analyst bewertet ein Unternehmen nicht nur nach Umsatz, Gewinn, Verschuldung, Marktstellung und seiner Bewertung, sondern zusätzlich nach ESG-Faktoren. Und jetzt, last but not least, en vogue Impact Investing. Man will mit Kapital eine nachweisbare positive Wirkung erzielen, ökologisch oder sozial. Das heißt, alles nachhaltig, folgt aber ganz verschiedenen Logiken. Und es wird oft nicht konsequent, sondern durchaus auch pragmatisch gehandhabt. Auch da zum Beispiel. Vermögensverwalter nehmen beispielsweise Unternehmen in ihr Portfolio, deren Umsatz mit eigentlich ausgeschlossenen Geschäften, Tabak, Alkohol, was weiß ich, nicht mehr als 5% beträgt. 5% bei einem Multi können aber absolut ganz andere Auswirkungen haben als 20% bei einem börsennotierten Mittelständler. Und das wird einem wertegeleiteten Privatanleger, finde ich zu Recht, nicht einleuchten. Stefanie, jetzt noch ein Wort zur Rendite. Sie überzeugt ja bisher nicht wirklich.
Ja, da muss ich dir leider recht geben. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ESG-lastige Portfolios schlechter performt haben als klassische Portfolios. Und das hängt eben mit der Beteiligung oder der nicht vorhandenen Beteiligung an Öl, Gas und Rüstung zusammen und der steigenden Zinsen bei den jungen, wachstumsorientierten grünen Unternehmen. Eigentlich muss man das Ganze noch stärker differenzieren. Ein breit gestreuter ESG-Fonds hat einfach ein anderes Renditeportfolio als ein enger Wasserfonds. Ein Produkt, was auf Ausschlusskriterien aufsetzt, verhält sich einfach anders als ein Impact-Fonds, den du gerade beschrieben hast. Ein Themenfonds auf erneuerbare Energien ist streng genommen keine nachhaltige Basisanlage, sondern eine Sektorwette. Und die Renditefrage muss deshalb lauten, welche ESG-Methode verändert mein Rendite-Risikoprofil wie stark? Das ist wahrscheinlich ein Thema, über die sich wenige Privatanleger wirklich Gedanken machen. Ralf, was heißt denn das für dich? Gibt es noch Chancen für nachhaltige Investments?
Für jedes Investment gibt es Chancen, eben auch Risiken, ja. Wie wir sehen, selbst für die sogenannten braunen, die fossilen Anlagen, die waren ja schon längst totgesagt worden. Also solange Geld in einen Sektor gepumpt wird, beziehungsweise die Regulation entsprechende Anlagen verlangt, wie bei Nachhaltigkeit, da erwarte ich auch keine deutlichen Rücksetzer. Aber der Nutzen grüner Anlagen für den Investor muss sich jetzt beweisen, also der Nutzen aus sich heraus. Die Mehrrendite ist es bisher nicht. Und wir müssen auch sehen, Nachhaltigkeit kostet ja Geld. Also es erfordert Investitionen in Research, Mitarbeiterfortbildung, strukturelle Veränderung. Und der Return ist zumindest für mich bisher nicht klar ersichtlich. Es heißt zwar, Unternehmen mit guten ESG-Strukturen sind oft stabiler und langfristig robuster aufgestellt, aber auch das, finde ich, muss sich erst noch zeigen. Und jetzt wieder, um konkret zu werden, bei Themen wie Energie, Infrastruktur und Technologie sehe ich weiterhin enormes Potenzial. Besser wäre es aus meiner Sicht aber, wenn sich die Politik grundsätzlich raushalten würde. Denn das, sobald Politik mitmischt, führt das sehr häufig zum Risiko zumindest von Fehllenkungen von Kapital, zu Fehlallokationen. Und da kann ich als Investor eben schnell mit drin hängen. Also du siehst oder hörst besser gesagt meine Skepsis. Und die rührt daher, dass Nachhaltigkeit als Anlagethema nicht aus dem Markt selbst herausgekommen ist, sondern eben aus der Politik. Es ist eben keine geniale Erfindung eines Ingenieurs, sondern von Politikingenieuren. Das E-Auto ist da für mich beispielhaft. Auch da hat der Markt nicht das erste Wort. Ja, aus meiner Sicht erfordert nachhaltiges Investieren deshalb ein hohes Maß an Eigenrecherche. Ja, Stefanie, wie sollte man denn jetzt als Anleger reagieren?
Also zunächst mal gebe ich dir völlig recht, dass wir am E-Auto sehen, was dabei rauskommt, wenn die Politik meint, dass Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Also da wäre es viel besser gewesen, den Verbraucher mal mit einzubeziehen. Aber das nur ein kleiner Sidestep. Ansonsten hast du natürlich recht, dass Anleger genauer hinschauen müssen. Sie sollten nicht auf ein Label vertrauen, sondern die Inhalte genau prüfen. Also die Inhalte ihres Depots, was sich nachhaltig nennt, oder auch die Inhalte ihres Fonds, der sich nachhaltig nennt. Trotzdem sehe ich immer noch gerade im Bereich der Umwelttechnologie interessante Möglichkeiten für Investoren und Investoren. Dabei muss aber dieser Grundgedanke dieses Themas mit normalen Kriterien der Anlage kombiniert werden, also Rendite, Risiko und Liquidität. Und alles zusammen muss vor allen Dingen langfristig gesehen werden und nicht nach kurzfristigen Trends gesucht werden. Ralf, was glaubst du denn, wie sich nachhaltiges Investieren insgesamt verändern wird?
Ich sehe drei klare Trends. Also einmal geht es vom Marketing hin zum Nachweis. Ja? Der Fokus dreht. Und zwar möchte man jetzt messbare Daten und messbare Wirkung sehen als Marktteilnehmer. Dann haben wir den Trend, das geht vom externen Faktor zur Integration. ESG wird also stärker in die klassische Finanzanalyse integriert. Und es geht, oder auch wie du es gerade beschrieben hast, ja, man nennt das ja auch dieses Tetraeder der Anlage, der Geldanlage, was vorher dieses Dreieck war, das eben jetzt Nachhaltigkeit mit integriert. Und es geht auch vom Idealismus hin zum Pragmatismus, jedenfalls bei den generell bei den großen Marktteilnehmern, dass eine Balance zwischen Rendite und Nachhaltigkeitszielen angestrebt wird. Stefanie, was rätst du jetzt Anlegern zum Umgang mit dem Aspekt Nachhaltigkeit in ihrer persönlichen Geldanlage? Was sollten sie tun?
Also sie sollten sich klar machen, was sie da eigentlich kaufen, wenn sie etwas Nachhaltiges kaufen. Sie kaufen in der Regel eine Methode, eine Datenquelle, eine Wertentscheidung und eine Kostenstruktur. Und diese Kriterien müssen sie kombinieren und schauen, wie passt das zusammen. Ralf, was ist dein Tipp?
Also ich finde, Anleger sollten sich zuvor das klar machen, warum sie nachhaltig anlegen wollen. Wollen sie eine Wertentscheidung treffen, also ihr Geld von bestimmten Investments fernhalten? Wollen sie möglichst unmittelbar Einfluss nehmen, mit ihrem Geld etwas bewegen, das sie als nachhaltig betrachten? Oder wollen sie einfach nur an einem Trend teilhaben, um eine gute Wertentwicklung zu erfahren? The trend is your friend.
Sorry, man kann das auch platt sagen. Sie müssen sich über ihre Ziele klar werden.
Genau. Völlig
richtig.
Das
ist eigentlich der entscheidende Punkt.
Ja, wird Nachhaltigkeit, Stefanie, weiter eine Rolle in dein Investment spielen?
Das würde dich jetzt wahrscheinlich nicht verwundern. Natürlich wird es weiter eine Rolle spielen. Wie gesagt, der Klimawandel ist ja nicht weg. Das haben wir gerade die letzten Wochen erfahren, bloß weil die grünen Parteien in Europa schwächeln. Aber in meinen Augen hat nur die nachhaltige Geldanlage Bestand, die wirklich hält, was sie verspricht, die also nicht nur mit einem Marketinglabel durch die Gegend läuft. Die Investments werden insgesamt in meinen Augen, oder das, was ich mir anschaue, das wird selektiver werden, faktenbasierter und weniger ideologisch. Wobei ich sage, ich habe eigentlich noch nie ideologisch investiert, aber sozusagen für alle Anleger mal als Punkt. Und nochmal, Umwelttechnologie gehört in meinen Augen in jedes Depot. Und dazu gehören so Unternehmen wie Windradhersteller, Energiespeicherproduzenten, Trassenbauer, entsprechende Zulieferer oder die darauf aufsetzenden Fonds, wenn man sich nicht mit Einzelaktien beschäftigen möchte. Ralf, wie sieht's bei dir aus? Ist Nachhaltigkeit noch ein Thema bei deinen Investments?
In aller Vorsicht ja. Also sagen wir es mal so, der Klimawandel wird weitergehen, das sehe ich auch. Ich glaube aber nicht an die vielen, besonders in Deutschland, geradezu genüsslich gepflegten Weltuntergangsszenarien, die sich damit verbinden, also so eine Art Endzeitstimmung. Ich beschäftige mich zunehmend auch mit den positiven Folgen. Die Überlegung lautet, Warmzeitalter waren erdgeschichtlich im Großen und Ganzen gute Phasen. Wir kommen gerade aus einer Kältephase und konzentrieren uns immer nur auf die negativen Auswirkungen. Also 95% der wissenschaftlichen Literatur, grob über den Daumen, befassen sich mit den Risiken. Was ist das für ein riesiges, braches Feld an Möglichkeiten, wenn sich diese Einstellung mal dreht? Das hat alles noch mit Nachhaltigkeit und seiner ökologischen Komponente zu tun. Kommen wir zurück zu den Basics. Entscheidend ist doch, verdient das Unternehmen wirklich Geld mit nachhaltigen Lösungen? Und zwar sui generis. Nicht, weil Vorschriften zum Kauf eines Produkts zwingen, sondern weil es am Markt überzeugt. Dann kaufe ich. Ja, Stefanie, was rätst du Anlegern in Sachen nachhaltigen Investierens?
Also deinen letzten Hinweis kann ich nur unterstützen. Grün nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus Renditegründen. Das heißt, man sollte genau hinterfragen, was im Depot steckt oder im Fonds. Und nur weil jetzt ESG da draufsteht, ist das ja noch lange nicht Nachhaltigkeit. Also deshalb wäre mein Tipp, Schauen Sie sich die Top-Positionen eines Fonds oder Ihres Vermögensverwaltungsdepots an und schauen, ist das wirklich nur Label oder ist da wirklich ein nachhaltiges Investment dahinter? Ralf, was wäre dein Rat?
Ja, mein Tipp ist einfach, bleiben Sie langfristig investiert, lassen Sie sich nicht von kurzfristigen Trends leiten. Nachhaltige Transformation ist ein Jahrzehntethema und kein kurzfristiger Börsentrend. So würde ich es mal zusammenfassen. So, und jetzt, Stefanie, welchen Tipp der Woche hast du denn für die Anleger und Anlegerinnen?
Also, ich bleibe beim Thema des Podcasts und empfehle einen nachhaltigen ETF von iShares. Aha. Und zwar den iShares Dow Jones Global Leaders Green. Das ist ein ETF, wo man den Namen Sustainable oder Sustainability oder nachhaltig gar nicht im Namen findet. Denn es ist ein ETF, der den Best-in-Class-Ansatz wählt, also der die besten nachhaltigen Investments der jeweiligen Klasse sucht. Und das hat den Vorteil in meinen Augen, dass ein amerikanisches Übergewicht vermieden wird. Wenn man sich die klassischen Sustainability-ETFs anschaut, dann haben die ein ganz klares Übergewicht auf der amerikanischen Seite, ähnlich wie bei breit gestreuten amerikanischen oder bei breit gestreuten weltweiten Fonds mit KI. Deshalb würde ich diesen iShare-Fonds investieren und auch meinen Hörern oder unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen. Und Ralf, was ist dein Tipp zum Abschluss?
Ja, also ich möchte den Hörern und Hörerinnen zum Abschluss nochmal mein Motto bei der Geldanlage ans Herz legen. Seid mutiger und gebraucht euren eigenen Kopf.
Das war der 61. Geldtipp-Podcast und zugleich leider der letzte mit Ralf als Fuchs. Ralf, du gehst in den wohlverdienten Ruhestand. Ich wünsche dir alles, alles Gute dafür und darf mich ganz herzlich für die 61 spannenden Podcasts, die wir zusammen gemacht haben, bedanken. Es hat mir immer Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Ja klar, also Stefanie, auf jeden Fall. Aber ich hatte immer gehofft, es werden so viele Folgen, wie ich alt bin. Das hat nicht ganz hingehauen, aber ich weiß, du machst ja mit meinem Nachfolger im Verlag, Stefan Ziermann, weiter und ich werde euch gespannt zuhören. Darüber hinaus werde ich natürlich nicht von den Themen lassen können, die mich jahrzehntelang beschäftigt haben. Ich habe ja künftig mehr Zeit, mich in bestimmte Themen reinzubohren und noch tiefer zu graben und mal sehen, was ich hervorhole und wie ich es dann präsentiere.
Keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer, der Geld-Podcast geht weiter. Beim nächsten Mal mit dem neuen Funks Stefan Ziermann. Und wir sind gespannt, lieber Ralf, welche Leserbriefe oder Lesermails du uns schickst und Hinweise uns gibst, was wir anders und besser machen können. Für heute verabschieden sich Stefanie das Pferdchen und
Ralf der Fuchs.
Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.